auf und möchten in Kapitel 31 den Vers 3 zusammenlesen. Jeremia 31, Vers 3. Da sagt Gottes Wort: Jehova ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte. Soweit das Wort Gottes. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, ist der Tenor jener Betrachtung, die wir heute hören möchten. Obgleich dieses verlesene Gotteswort zu Israel geredet war, durch den Propheten Jeremia, freut sich heute in der Zeit der Gnade die Gemeinde viel mehr daran als Israel einst. Gott hat Israel geliebt, aber Israel hat sich nicht lieben lassen. Wie bitter wurden danach die Wege Israels. Außerhalb der Liebe Gottes zu gehen. Das sind für unsere heutigen Begriffe die Menschen, die da verloren sind, die nicht in der Gemeinschaft der Liebe des Christus gefunden werden. Sie gehen dahin, wie einstmals Israel, außerhalb der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Darum, dass sie sich nicht lieben ließen, wie der Herr es wollte. Diesen Ausspruch hat Gott durch den Mund des Propheten Jeremia. Es war eine Zeit, können wir sagen, in der Gott an seinem Volke kaum etwas anderes als Unglauben, Ungehorsam und Untreue erkennen konnte. Und weil Sünden damals wie heute von dem lebendigen Gott trennen, befand sich eine tiefe Kluft zwischen dem lebendigen und mächtigen Herrn und dem Volke Israel. Das ist der Anfang von Vers 3. Jehova ist mir von ferne erschienen. Das ist ein prophetisches Wort, das Jeremia hineinredet in die damalige Zeit mit einer späteren Erfüllung. Heute heißt es, das Wort ist dir nahe. Ein Unterschied. Wie fern war Gott damals dem Volke Israel wegen Ungehorsam und Unglauben? Eine tiefe Kluft zwischen Gott und Israel. Ein Riss, der nicht mehr zu beheben war, doch. Wir kommen dann gleich drauf, in diesen Riss hat sich einer gestellt, Jesus. Für viele Christen ist heute Gott ferne. wie damals für viele Israeliten. Aus dem Grunde hat dieser Prophet Jeremia auch das Buch der Klagelieder geschrieben. Es beklagt darin den Zustand der Gottesferne seines Volkes, des Volkes Israel. Damals taten die Könige und Fürsten in Israel viel Böses. Und das Volk Israel ahmte ihnen, ihren Fürsten, nach. Darum konnten die Fürsten das Volk Israel auch nicht mehr ermahnen, weil sie selbst in den Sünden lebten. Wir sehen, dass Sünden uns zeugnisschwach machen. Schon einer zum anderen. Wie viel mehr Verlorenen gegenüber. Ich glaube, dass wir uns verstehen, was der Herr einem jeden Einzelnen von uns auch heute sagen möchte. Kein Israelit hätte die Warnung abgenommen. Ihre Ältesten lebten ja selbst darin. Wie wichtig ist doch unser Wandel. Christus ähnlich ausgelebt zu sein heute. Nur noch ganz selten waren in jenen Tagen in Israel Treue zu finden. Alle anderen hatten sich mit den weltlichen Dingen, mit den Dingen, die nicht Gott hießen, verschwägert. Ja, sie liebten die Welt und das Sichtbare mehr als den lebendigen Gott. Das war die Not von damals und das ist das Problem von heute. Darum war das Gericht Gottes nicht mehr abzuwenden. Dieses Gericht, welches auch der Prophet anzukündigen hatte. Wohin man auch in Israel blicken mochte, trotz herrlichster Segnungen des alleinigen Gottes, Unglauben und Abfall vom lebendigen Gott und nirgends ein Lichtstrahl von oben. Eine trostlose Zeit, ähnlich wie heute. Darum sieht der Prophet Jeremia in Kapitel 4, Vers 23, nur Finsternis für Israel. So steht's da drin. Und jen Himmel und sein Licht ist nicht da, also Finsternis. Und wenn es soweit ist, dass der Himmel kein Licht mehr gibt, wo wolltest du dann noch Licht her erwarten? Dann ist es eben finster. Gottlob, heute leuchtet das Licht des Evangeliums der Gnade Gottes noch. Du weißt aber nicht, ob es morgen zu spät ist. In all den Dingen unseres Lebens sind wir zu eilig. Gottes Wege gehen ganz, ganz langsam voran. Nur in einem Punkte nicht.
Wenn es darum geht, unsere Seele zu erretten, da sagt Gottes Wort Eile. Rette deine Seele.
Und im gleichen Kapitel 4, Vers 28 des Propheten sagt Jeremia, dass der Himmel oben schwarz werden soll. Das ist es. Schwarz soll er werden. Kein Licht mehr geben. Darum erhält oder enthält dieses Gerichtsbuch des Propheten Jeremia aber auch noch grell leuchtendes Licht. Lichtstrahlen von herrlichem Format. Und zwar Licht, welches die ewige Liebe Gottes für die Seinen offenbart. Das ist seine Gnade. Von dieser Gnade lesen wir dann auch hier, die Gott seinem gezüchtigten Volk entgegenbringen wird. Allein diese Gnade war es, die bereit war, sein Volk, das Volk Israel, zur Ruhe zu bringen. Und als es soweit war, Israel in die Ruhe zu versetzen, da verwarf man den Shiloh, das heißt den Ruhebringer. Man brachte den Messias kurzerhand um. Das war in den Augen der Menschen die Lösung. Seit diesem Augenblick ist das irdische Volk Gottes, Israel, beiseite gesetzt. Was sie da getan haben, den vom Vater Gesandten einfach umzubringen, ließ ihnen ihre Stellung verlustig gehen, aber auf Zeit. Warum auf Zeit? Weil Gott gesagt hat, dass er sein Volk mit ewiger Liebe geliebt habe. Und wir, die Heiden, die gar keine Bündnisse, keine Väter, keine Anrechte an die Segnungen Gottes hatten, wir, die Fernsten von allen, vermochten in die Ruhe, die Israel verheißen war, nunmehr in Jesus einzugehen. Weil aber die Gnadengaben Gottes, sagt die Schrift, und seine Berufungen unbereubar sind, wir lesen das in Römer 11, Vers 29, hält der Prophet Ausschau in die ferne Zukunft, die auch heute noch nach Jahrtausenden Zukunft ist. Jeremia sieht im Seherblick die Sammlung der zerstreuten Herde Israels. Aus all den Ländern, wohin sie vertrieben waren. Aus dem Norden, das ist Europa, kam damals das Unglück, sagt Jeremia in Kapitel 1, Vers 14. Aus Europa kam das Unglück. Aus dem Norden wird Israel zurückkehren. Ja, sagt das Wort, von dem äußersten Ende der Erde, Jeremia 31, Vers 8.
Und dann später im prophetischen Wort redet Gott noch einmal und sagt, da wird der König des Nordens in der Gerichtszeit nach Israel kommen. Das sind die Europäer. Und weil der Herr sein Volk mit ewiger Liebe geliebt hat, soll der, welcher Israel einstmals zerstreute, es wieder sammeln, es wieder hüten, wie ein Hirte seine Herde. Jeremia 31, Vers 10. Und wir können nur sagen, welch eine herrliche Verheißung besitzt Israel heute noch. Denn Gott wird sein Wort vollziehen. Bis ins Letzte. Nicht eines seiner Worte wird auf den Boden fallen. Alles wird sich erfüllen. Ein mächtiger Gott, dem nichts entgeht. Es ist die ewige Güte Jehovas, die sich Jerusalems erbarmt, sagt Jesaja in Kapitel 54, Vers 8. Er wird sich erbarmen. Er hat Israel geliebt, als es jung war, sagt Hosea, Kapitel 11, Vers 1. Als es jung war, als es noch nicht in all den Sünden Israel eingetaucht war, da liebte Gott sein Volk. Und nicht nur damals. Die Königin von Sheba sagt, dass Gott es ewiglich liebe. Das kam aus dem Munde einer gottlosen Königin, der Königin des Südens. Wir lesen das in 1. Könige, Kapitel 10, Vers 9. Das stellt die Welt fest. Welch armselige Tröpfe wären wir, würden wir es nicht erkennen mit der Hand unter dem Arme. Die Bibel. In der Hand und unterm Arm die Bibel. Was könnte uns unwissend sein lassen, außer Faulheit im Umgang mit seinem wunderbaren Wort? Und dieser Prophet Jeremia bestätigt, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Kapitel 31, Vers 3. Welch eine Ermutigung zugleich mag es für den Propheten Jeremia inmitten dieser finsteren Zeit gewesen sein, endlich einmal etwas von der Liebe und Güte Gottes gerade in solchen Zeiten, wo sich in Menschenherzen nur Abfall offenbart, Lichtworte zu hören, zu reden, reden zu müssen. Wie köstlich mag es aber auch heute für den lebendigen Herrn sein, Gläubige in Treue und Hingabe für ihn wandeln zu sehen. Über diese Tatsache machen wir uns kein rechtes Bild, was das für unseren Herrn ist. Wir befinden uns in einem fremden Reich. Der Herr hat ausdrücklich gesagt,
Mein Reich ist nicht von dieser Welt.
Wir befinden uns in Feindland.
Alles, aber auch alles ist uns feindlich, sogar wir.
In unserer alten Natur.
Das ist der Kampf, der beständiglich auflodert.
Das Fleisch, das wieder den Geist gelüstet. Die Bibel sagt, dass beide entgegengesetzt seien.
Ist ganz klar. Mein alter Mensch hat Erdenschwere und zieht nach unten in den Tod. Und der neue Mensch in Christo zieht nach oben zur Herrlichkeit des Himmels, von woher gegeben worden ist. Aber diese Gottesliebe zu betrachten, lässt auch unsere Herzen gleichsam höher schlagen. Genau diese Liebe, von der wir hier lesen, ist es, die uns so unendlich geliebt hat und uns im Sohne letztlich alles gab. Wie wird er uns mit ihm, sagt das Neue Testament, nicht auch alles,
alles schenken? Das ist Sohnesliebe.
Diese Liebe ist es, die uns unveränderlich trägt und uns durch die Probleme und durch die Schwierigkeiten unseres Lebens hindurchführt, wie einstmals Gott mit starkem Arme sein Volk durch das Meer. Und zwar der uns verheißenen Heimat entgegen. Das wäre eine Frage. Bedürfen wir etwa, um dieses Ziel zu erreichen, noch mehr als das, was uns in Christo erschlossen ist? Jesus genügt, wem der Herr nicht genügt, es kann nur mit ihm nicht stimmen. Bedürfen wir etwa noch mehr, getröstet und beruhigt zu werden, als das Bewusstsein dieser Liebe Gottes zu uns? Wie oft aber müssen umgekehrt wir uns anklagen, der Liebe unseres Gottes vergessen zu haben? Oder aber ihr nicht entsprochen zu haben, wie der Herr solches erwartet hat. Mehr als gern lassen wir uns gefallen, dass ein Schäflein von Lukas 15, Vers 1 bis 7 zu sein, das da verloren war und welches, wie wir dort aus der Schriftstelle entnehmen, durch die große und anhaltende Liebe des Hirten, dort heißt es wörtlich in der Wüste, das steht nicht von ungefähr, gesucht und gefunden wurde. Nicht gefunden wurde, sondern vorher gesucht und gefunden wurde. Das sind die biblischen Grundsätze, dass wir Christus nicht begegnen durch Zufall, sondern wir müssen ihn suchen, weil Gott darin seine Segnungen geoffenbart hat, hineingelegt hat, wer da sucht, dass er auch finde. Nun ist die Frage, wie sieht dann unsere Liebe zu anderen Schäflein überhaupt aus? Ja, wir lassen es uns mehr als gern gefallen, vom Herrn geliebt zu sein.
das tut uns wohl. Da halten wir Stille, wenn es darum geht, seine Liebe recht in Empfang zu nehmen. Aber wie sieht's denn umgekehrt aus? Wenn der Herr von uns erwartet, dass wir einander diese Liebe bringen. Gleichso wie wir durch die Hirtenliebe gesucht und gefunden wurden, diese Schäflein, die der Herr in eine Gemeinschaft gebracht hat, durch sein Opfer. Wenn wir nicht in der Gesinnung des Erzhirten Jesus andere schwache Schäflein aufnehmen, sind wir schuldig vor Gott und vor Menschen. Welch eine Sünde. Die Gesinnung Jesu war, auszurufen. Was denn? Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ob wir uns den großen Hirten der Schafe denn auch zum Vorbild nehmen? Wenn nicht, haben wir ein falsches Vorbild. Dann haben wir einen Mietling zum Vorbild und nicht den großen Hirten der Schafe. Dann liegt auch unser Wandel falsch, schief und christusfeindlich. Sind es Prüfungen oder Züchtigungen, die wir uns wegen Untreue zuziehen, so denken wir wenig daran, dass es die Liebe ist, die sich mit uns beschäftigt. Wir meinen nur Liebe darin zu sehen, was uns angenehm ist, weil wir noch so sehr, sehr mit dem alten Menschen verbunden sind und die letztliche Heiligung, das heißt Absonderung, von uns selbst noch gar nicht vollzogen haben. Überall dort, wo Gläubige sich selbst von sich, von ihrem alten Menschen noch nicht gelöst haben, sieht man die Grenze an anderer Stelle. Das ist aber schriftwidrig. Erinnern wir uns jedoch der Liebe des Herrn, werden wir wieder glücklich im Bewusstsein, wir ruhen in seinen Händen, in den Händen des guten Hirten. Und das sind die ewigen Arme, die uns tragen, sagt Gottes Wort in 5. Mose 33, Vers 27. Die ewigen Arme. Auch der Überrest Israels wird sich einmal der Liebe des Herrn erinnern. Die Decke, die jetzt noch auf ihnen liegt, wird dann weggetan. Sie wird weggetan werden in Christo, nicht im Gesetz. Und sie werden umkehren von ihrem bisherigen Weg und werden Buße tun darüber. Dann aber gehen sie einen Weg, den sie schon einmal in ihrer Jugend gegangen sind. Als sie in ihrer Jugend gingen, befanden sie sich im Lande der Fremdlingschaft, das war Ägypten. Gott aber führte sie mit ewigem Arme, mit starkem Arme und leitete sie in die 40 oder durch die 40 40-jährige Wüste und brachte sie endlich in das Land ihrer Verheißung, in die Heimat. Kanaan war irdisches Land, ihre Heimat. Unsere Heimat ist nicht irdisch, wir haben keine irdische Verheißung. Darum ist unsere Zukunft bei den Wohnungen des Herrn, nicht aber die Israels. Ihnen ist die neue Erde verheißen, weil sie eine irdische Verheißung empfingen. Und Gott wird sie vollziehen. Keine materielle Erde, sondern eine geistliche Heimat wird ihr Endziel sein. Es war ein beschwerlicher Weg, den Israel damals ging. Aber das Ziel war ein Land. Die Bibel sagt, welches von Milch und Honig floss. Israel wohnte darin sicher. Abgesondert der Quell Jakobs, heißt es, in einem Lande von Korn und Most. Sein Himmel träufelte Tau, sagt die Schrift in 5. Mose 33, 28. Hätte damals Israel die Gebote Gottes gehalten, niemals wären sie irgendwie zerstreut worden aus ihrer Heimat heraus. Gott hatte sie ihnen verheißen. Niemals wären sie zerstreut worden bis an die Enden der Erde. Aber jetzt, weil sie den Weg in Untreue gingen, müssen sie nun den Weg noch einmal gehen. Sie müssen ihn noch einmal gehen. Wenn auch nicht von Ägypten her, sondern vom geistlichen Ägypten heraus müssen sie diesen Weg gehen, so befindet sich es dennoch, ganz gleich, wo sie auch sein mögen, diese Israeliten, sie befinden sich in der Fremde. Und dann lesen wir wieder von dem kommenden, erneuten Gehen, den Weg, den sie noch einmal machen müssen. Und dann sehen wir sie, das Weib wieder in der Wüste. Offenbarung 12, Vers 6. Das ist die prophetische Aussage darüber. Das Weib floh in die Wüste, also noch einmal in die Wüste. Und wir lesen, wer ist sie? Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Das fragt der Geliebte im Hohelied, Kapitel 3, Vers 6. Wer ist sie, die da heraufkommt? Die Antwort ist, es ist das Volk. Der dem Schwerte Entronnenen, es hat Gnade gefunden, in der Wüste, Jeremia 31, Vers 2. Das sind die Zusammenhänge. Er, dieser Geliebte, ist der Bräutigam für Israel. Er wird gehen, um Israel endlich zur Ruhe zu bringen. Einmal war dieser der der Messias heißen wird, schon gekommen, um sein Volk, welches der Herr liebte, in ein Land zu bringen, heraus aus Ägypten. Aber noch einmal will auch der Herr gehen, weil Israel noch einmal in die Wüste muss, will auch der Herr noch einmal gehen, hin zu denen, die ihn schon einmal ermordeten. Aber dann wird er kommen, um sie in die Ruhe zu bringen. Und er wird es tun. Warum will er dann noch einmal kommen? Weil er sein Volk mit ewiger Liebe geliebt hat. Ist es denn sein Volk? Ja, können wir sagen. Er ist dem Fleische nach darin geboren, sagt Paulus in Römer 1, Vers 3. Der Sohn Davids, dem Fleische nach Israelit geboren. Dann wird er sie in die Segnungen jenes tausendjährigen Friedensreiches, jenes millenäischen Reiches einführen. Er wird sie zu Wasserbächen hinleiten, sagt die Schrift, auf einem ebenen Wege, keine Krümmungen mehr nach unten und oben, auf dem sie nicht straucheln werden, sagt das Alte Testament. Dann wird es auf dem Wege kein goldenes Kalb, kein Bitterwasser, kein Gericht mehr für sein Volk geben, sondern ewige Wonne und Freude wird es begleiten. Denn er ist Israel zum Vater geworden, sagt Jeremia Kapitel 31, Vers 9. Er ist Israel zum Vater geworden. Und wir sagen, wie viel Trost liegt für Israel in diesen Worten. Aus welch unermesslicher Liebe wurden diese Worte hier auch zugleich geredet. Und andererseits, welche Beschämung wird es für den Überrest Israels sein, wenn er seine Handlungen in das Licht dieser Liebe bringt. Und wenn der Überrest erkennen muss, dass Israel Jahrtausende lang einen Irrweg gegangen ist. Das alles werden sie erkennen im Lichte der Liebe Gottes. Dann erst ist es soweit, da führt sie die Gnade endlich den rechten Weg, den Weg, den sie nicht mehr verlassen werden. Gott lässt sich herab, sie noch einmal zu führen, zur Ruhe, zur Sicherheit, in das königliche Reich. Wie werden angesichts solcher Bibelworte zugleich auch unsere Herzen angesprochen? Sind nicht auch wir in unserem Glaubensweg so manchen Gang schon zweimal gegangen? Wir könnten sogar deutlicher werden und sagen, schon öfter gegangen als zweimal.
Wären dieses wiederholte Lernen und Gehen müssen überhaupt notwendig gewesen? Wenn wir reden jetzt nicht mehr von Israel, wir reden von dem geistlichen Israel, das sind wir. Wenn wir Treue bewahrt hätten, wäre es dann notwendig gewesen, immer und immer wieder neu denselben Weg gehen zu müssen, den wir so schwer lernen, auf der Oberfläche jener Straße zu bleiben. Gott aber sei gepriesen, können wir sagen. Seine Geduld und seine Liebe haben nie aufgehört, weder mit Israel noch mit der Gemeinde. Sie haben nie aufgehört, für uns, für dich und mich tätig zu sein. Seine Liebe will uns auch heute immer wieder neu geleiten. Jetzt kommen wir zur Frage Israels. Freund, willst du dich denn leiten lassen? Willst du dich denn lieben lassen? Wie ist Israel es nicht zuließ, weshalb sie bittere Wege gehen mussten? Bitter Wasser zu trinken. Sie wird auch uns, die wir zur Gemeinde gehören, diese Liebe wird auch uns einmal zur ewigen Sabbatruhe geleiten. Das ist unser Eingehen in des Himmels Herrlichkeit. Wir könnten noch hinzufügen und sagen, Herr Jesus, komm doch bald. Bitter ist diese Welt. Bitter sind die menschlichen Herzen. Bitter ist alles, was nicht Christus heißt. Darum wenden wir uns hin zu seinem Wort, von dem die Schrift sagt, dass seine Worte süßer sind denn Honigseim. Amen.